ARD.
Das, was ich bewerten kann, ist halt einfach, dass es am Schluss irgendwie absolut schade und traurig ist, was wir erleben.
Solche Kritik von Athleten an den Olympia-Organisatoren häufen sich. Außerdem Sturzdrama bei den nordischen Kombinierern. Vierter Platz bei der Ski-Bergsteigen-Premiere. Olympia, wir müssen mal wieder reden. Los geht's.
Der Sportschau Olympia Podcast mit Alex Schlüter.
Aber sowas von. Hallo, ich bin Alex Schlüter. Ihr hört den Olympia Sportschau Podcast jeden Morgen. Die wichtigsten Olympiamomente für euch. Und so langsam sind die Olympischen Spiele schon auf der Zielgeraden. Ich komme gar nicht mehr hinterher mit dem Zählen. Die Alpin-Wettbewerbe, die sind sogar seit Mittwoch vorbei. Und ich glaube, es ist ein guter Tag, um mal zu schauen, was da alles so passiert ist. Ich habe mich gerade selber dabei erwischt, wie ich nochmal die Momente durchgegangen bin. Und ich sage euch ganz ehrlich, für mich waren, wenn ich jetzt schon mal ein erstes Fazit ziehe, waren viele, viele Highlights dieser Olympischen Spiele auf der Piste. Also die Alpin-Wettbewerbe haben für mich persönlich diese Olympischen Winterspiele definitiv besonders geprägt bis hierhin. Ich gebe euch mal ein kleines Recap. Das ist alles passiert.
Sie stürzt, es hebelt sie aus und sie bleibt mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Um Gottes Willen, der Won-Wahnsinn nimmt ja gar kein Ende. 400stel der Rückstand. Jetzt Emma, jetzt musst du angasen. Das gibt's doch gar nicht, Emma Mia.
Atle Lee McGrath.
Nein, er ist raus.
Der läuft jetzt Richtung Norwegen.
Raus geht's. Mach's gut, Lena. Gleich gucken. Nein, und oben der erste Fehler. Erstes Tor, erster Fehler. Ausgeschieden. Der Traum ist vorbei. Von allen guten Geistern verlassen. Auf Platz 1. Sensationell.
Wie das so ist im Sport, ne? Positive Emotionen, dann schon auch Dramen im negativen Sinne um einzelne Personen. Ihr habt es gehört und das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was da auf den Pisten in Norditalien so passiert ist. Ich bin sehr froh, dass ich jemanden habe, den ich erstens sowieso ganz viel im Ohr hatte in den letzten Tagen, weil er bei all diesen Wettbewerben beteiligt gewesen ist am ARD-Mikro und weil er das natürlich auch alles wunderbar für uns einordnen kann. Schönen guten Tag, Felix Neureuther.
Servus, hallo Alex.
Felix, was hat das gerade mit dir gemacht, als du all das nochmal gehört hast? Da war schon eine Menge mit dabei, ne?
Boah, da war so viel los, sage ich dir. Völlig verrückt. Also diese Dramaturgie und auf der anderen Seite dann auch diese wunderbar positiven Emotionen. Federica Brignone hat mir ein bisschen gefehlt im Vorlauf. Für mich die prägende Figur der Olympischen Spiele, ehrlich gesagt, mit ihrer Geschichte. Und die Dramen, ja, also völlig verrückt. Auch sozusagen die olympische Wiederauferstehung von Michaela Schifrin, ja, kommt auch noch mit dazu. Also es war im Alpinen, war wirklich extrem was geboten, muss ich einfach so sagen. Natürlich das Drama um die Linse, auch die Lena dann, ey, boah, ich kann es immer noch nicht glauben. Und boah, leck, ey. Und dann auch, McGrath, wie der darüber läuft und hin und her. Und ja, völlig verrückt.
Hat mir übrigens heute mein bester Freund geschrieben, sag mal, einfädeln, im Slalom einfädeln beim ersten Tor. Mit welcher anderen Aktion, bei welcher Sportart ist das zu vergleichen? Also wie außergewöhnlich ist das? Ich habe ihm die Frage, er hat heute Geburtstag, herzlichen Glückwunsch, Mischa. Ich habe ihm die Frage noch nicht beantwortet, beziehungsweise doch, ich habe ihm geschrieben, weil wir beide mal zusammen in einer Basketballmannschaft gespielt haben. Das ist so wie beim Tip-Off den Ball holen und dann auf den falschen Korb, nämlich den eigenen Korbleger machen. Aber ich weiß nicht, ob es das perfekte Parallelbeispiel ist. Das ist schon Wahnsinn gewesen, ne?
Ja, das ist eigentlich kein Parallelbeispiel, weil es ist halt vorbei. Weißt du, im Basketball kannst du dann noch was gut machen im Nachhinein. Du fädelst am ersten Tor ein und dann ist Feierabend. Das ist so, wie wenn dir einer, mir ist das persönlich auch schon mal passiert, auch Zweiter nach dem ersten Durchgang, eine Hundertstel hinterm Hirscher. Zwar nicht beim Großereignis, sondern beim Weltcuprennen, aber erstes Tor einfädeln, das ist so, wie wenn dir einer mit dem Vorschlaghammer einfach mal eine vorne drüber zieht und hinten drüber zieht und du kannst es in dem Moment nicht glauben. Du glaubst es einfach nicht, dass es das jetzt war, sondern du denkst dir, so, ich muss jetzt nochmal hochgehen und die müssen mich nochmal fahren lassen. Das kann es nicht gewesen sein. Also das ist wirklich, das ist so tough. Es ist grausam, furchtbar, weil du hast ja nicht mal, weißt du, du konntest ja nicht mal zeigen, was du kannst in dem zweiten Durchgang, sondern es ist vorbei. Ich weiß gar nicht, mit was du das sonst vergleichen kannst, ehrlich gesagt. Das ist ja ganz, ganz schön.
Aber du hast recht, du kannst es nicht wieder gut machen. Ne? Nee. Es ist, also ich weiß nicht, ein blödes Beispiel vielleicht, aber beim Billard direkt beim Anstoß die schwarze Kugel aus Versehen versenken so, und sagen, hey, warte mal, ich hätte doch jetzt hier noch ganz viel Tolles gemacht. Aber da oben einzufädeln, du hast wahrscheinlich schon ganz viel darüber nachgedacht, wie das passieren konnte. Und wenn es dir selber auch schon mal passiert ist, dann kannst du es mir wahrscheinlich auch noch besser erklären. Weil es hatte ja nichts mit, sie ist da vielleicht ein bisschen zu weit rausgekommen, hat da irgendwie sich zu weit raustreiben lassen. Es ist ja ganz am Anfang, also kann es ja fast nur Übermotivation sein. Fehlende Konzentration ja irgendwie auch nicht, oder?
Ja, nee, ich glaube, dass du dir in dem Moment einfach am Start, natürlich die Situation ist keine einfache, ja, wenn du dann da oben am Start stehst. Und speziell bei der Lena, die war ja in Peking, hat sie geführt nach dem ersten Durchgang im Slalom, ist dann Vierte geworden. Im Riesenslalom hätte sie eigentlich eine Medaille gewinnen müssen, ja, wenn sie den letzten Übergang ein bisschen besser erwischt. Und jetzt das noch oben drauf. Und das ist halt so eine Situation, du willst in dem Moment einfach nur alles richtig machen. Und dann machst du dir vielleicht zu viele Gedanken darüber, was du tust. Und das geht im Skisport, entscheiden halt Millimeter. Und ganz ehrlich, es ist auch dann irgendwo ein Stück weit Pech. Also da bist du halt wirklich, du willst das erste Tor hoch anfahren, ja, und schon mal eng dran sein, dass du dann die richtige Richtung hast für die nächsten Tore. Und dann macht es Batsch. Und das passiert dir im Training nie. Never ever. Vielleicht, also ich sag mal, von einer Million Tore passiert sie vielleicht einmal. Keine Ahnung. Das ist wie so ein gefühlten Sechser im Lotto, dass das mal passiert. Und das ausgerechnet bei Olympia, da kommt natürlich schon viel zusammen. Sicher auch die nervliche Anspannung. Aber letzten Endes ist es dann, glaube ich, einfach auch nur Pech. Also mir hat es wirklich massiv, ich war so in Schockstarre, ich sag's dir, ich konnte mir die Chiffrin gar nicht anschauen. Wirklich, ich war völlig durch, ey.
Kriegt man sowas wieder aus dem Kopf für den Rest der Karriere?
Nee.
Oder wird sie für den Rest ihrer Karriere, also mindestens mal beim Slalom, bei diesem ersten Tor immer dieses Bild im Kopf haben und diesen Reminder haben?
Ja. Also ich weiß nicht, ob es bei der Lena so ist, bei mir war es definitiv so. Also die nächsten Rennen immer das Gleiche. Ey, das war Wahnsinn, ich sag's dir. Und weil das ist wirklich, das ist absolut der Worst Case. Da fädel ich lieber am letzten Tor ein, bevor ich am ersten Tor einfädel. Weil dann konntest du zumindest bis dahin mal zeigen, bis zum letzten Tor, okay, ich wäre schnell gewesen oder ich wäre eben nicht schnell gewesen. Aber du hast deine Leistung zumindest zeigen können. Aber da, das ist ja, du konntest ja nicht mal zeigen, was du dann kannst im zweiten Durchgang.
Wenn wir jetzt gerade bei Lena Dürr sind, wie siehst du die Frauen bei diesen Olympischen Spielen? Es hat zwei Medaillen gegeben. Emma Eicher, einmal in der Abfahrt und dann ja auch noch in der Teamkombination mit Kira Weidle-Winkelmann. Wie fällt da dein Fazit aus? Also fangen wir vielleicht bei den Damen an.
Bei den Frauen muss ich sagen, sehr positiv, weil die Emma zwei Medaillen gewonnen hat, mit der Kira dann zusammen in der Kombi, muss ich sagen, wir hatten bei allen Wettbewerben absolute Chancen, Medaillen zu gewinnen. Ja, die Lena hätte im Riesenslalom eigentlich eine gewinnen müssen. Im Slalom haben wir gerade darüber gesprochen, hätte sie auch eine gewinnen eigentlich müssen. Von dem, wie sie gefahren ist, sie hat sich unfassbar gesteigert von der Saison auf dieses Großereignis. Die Kira hätte auch eine Medaille noch mehr gewinnen können. Also wir waren eigentlich in allen Disziplinen, außer im Riesenslalom, waren wir voll konkurrenzfähig und sind um einen Sieg mitgefahren. Man darf ja nicht vergessen, die Emma zweimal um 400stel Gold verpasst. Ja. Und also die können definitiv sehr, sehr zufrieden aus den Spielen rausgehen.
Dann weißt du, was ich dich jetzt gleich frage, ne?
Ja, wie es im Biathlon ausgeschaut hat.
Haben wir, also vielleicht kannst du da gleich mir mal hoffentlich Hoffnung machen, dass sich das in Zukunft ändert, weil diese Medaillenfahrer, die gab es bei den Männern doch so nicht, oder?
Ja, eben. Man muss eben diese Vorleistungen auch immer betrachten. Wie ist man im Weltcup vorher gefahren? Und was hatten wir dann für realistische Medaillenchancen? Und die muss man sagen, die waren bei den Männern einfach nicht vorhanden. Außer im Slalom, muss ich sagen, der Linus, der hat von seinem Können und vom Grundspeed her, hätte er schon eine gewinnen können. Aber bei den anderen wäre es einfach eine riesen, riesengroße Überraschung gewesen. Und wir haben halt als deutscher Skiverband im Alpinbereich, wir haben halt nicht diese Breite an Athleten, wie zum Beispiel die Schweizer, wie die Norweger, auch nicht wie die Österreicher. Die Österreicher übrigens auch nicht gut abgeschnitten, dieses Jahr bei den Olympischen Spielen. Es kommt halt dann immer auf den Tag X an und hoffen, dass diese vereinzelten Athleten, die wir haben, dass die dann, ja, dass das dann alles passt. Und das hat halt an dem Tag X dann letzten Endes nicht zusammengepasst. Deswegen, ja, sagen wir es mal so, im Speed-Bereich hatte ich mir schon mehr erwartet vom Simon Jocher, muss ich sagen. Im Riesenslalom, ja, Fabi Graz ausgeschieden im zweiten Durchgang, der aber eigentlich unser Stärkster ist. Und im Slalom der Linus und der Teamkombi, da waren die anderen einfach besser. Das muss man akzeptieren. Und da muss man sich jetzt natürlich auch schon Gedanken machen, wie wir es schaffen, dass wir die Jungen hochbekommen, solange die älteren, erfahrenen, wirklich schnellen Top-Leute, so wie der Linus es ist, dass wir sie an dieses Niveau heranführen. Und das wird kein leichtes Unterfangen, definitiv nicht. Also da werden wir sehr viel Arbeit haben im Deutschen Skiverband. Oder was heißt wie? Also die anderen, ich bin ja da nicht so involviert.
Ja, aber du kannst schlaue Kommentare abgeben. Nein, du kannst es tatsächlich einschätzen. Siehst du schon junge Talente, die dieses, sagen wir es so wie es ist, dieses aktuelle Loch füllen können?
Es gibt schon ein, zwei jüngere Athleten, die aber noch Zeit brauchen, speziell im Speed-Bereich, auch mit dem Louis Vogt, dann Felix Rösle, Benno Brandes, das sind alles junge Athleten, die brauchen Zeit und das ist halt die Krux beim Skifahren, das ist so ein gefährlicher Sport. Ja. Wir haben es ja auch im Vorfeld schon gehört, was alles passiert ist mit der Linse und so weiter und Verletzungen passieren. Das darf bei uns im Deutschen Skiverband halt nicht so passieren, weil wir einfach nicht diese Breite an Athleten haben, die dann die anderen letztendlich, wenn man sich verletzt, danach auffangen können. Und da versucht man, und da machen die Trainer eben auch einen super Job. Ich muss eh sagen, für die logistischen Voraussetzungen, die wir im Skifahren haben, bringen wir eh immer konkurrenzfähige Athleten und Athletinnen raus. Aber halt nur vereinzelt, nicht in der Breite.
Du sag mal, wo du gerade nochmal das große Bild aufgemacht hast, sagen wir mal 2040, wenn wir dann wieder absolute Medaillenfahrer haben, bei den Damen weiter gut aufgestellt sind. Und jemand fragt dich damals 2026, wie war das, Felix? Was glaubst du von diesen alpinen Skiwettbewerben? Welches Bild wirst du dann noch in Erinnerung haben? Woran wirst du dann sofort denken müssen?
Ich denke schon an die Emotionen, an die Dramaturgie, auch an die wunderschönen Erlebnisse, muss ich sagen, weil das ist, also insgesamt bei den Olympischen Spielen, das ist ja schon, ich finde es extrem emotional. Also egal bei welchen Bewerben, auch wenn man jetzt auf die internationalen Leute schaut, ich finde es unfassbar, was alles passiert ist bei den Olympischen Spielen, welche olympischen Momente kreiert worden sind. Entweder mir kommt es dieses Jahr einfach nur so viel vor oder es ist tatsächlich so viel. Und ich muss, also wenn ich jetzt mal alpin jetzt nicht unbedingt so fokussiere, sondern auch auf das Gesamtbild schaue, da muss ich sagen, dann waren es, glaube ich, dann blicke ich zurück im Jahr 2040 auf ein Experiment, das gemacht wurde. Die Spiele der weiten Wege, wo jetzt nicht so dieser olympische Flair aufgekommen ist in verschiedenen Wettkampfstätten, wie sich die Athleten vielleicht gewünscht hätten. Ich glaube, dass man aber aus diesen Spielen schon sehr viel lernen kann. Und zwar, wenn es die Spiele der beiden Wege werden, sodass du nicht so viele Sportstätten mehr aufbauen musst, dann musst du es schaffen, dass der Zugang für die Zuschauer und für die Zuschauerinnen viel, viel leichter ermöglicht wird und dass du die Ticketpreise einfach massiv nach unten fährst, dass du dann einen Skihang oder an eine Skisprungschanze oder auch an eine Bobbahn, dass du da zigtausende Menschen bringst, weil dann schaffst du ein Erlebnis für die Athletinnen und für die Athleten, dass es ein besonderes ist. Der Zuschauer oder die Stimmung vor Ort, das ist immer das Besondere an Olympia. Und wenn du eine Atmosphäre schaffst, wo es wahnsinnig schwer gemacht wird, für die Zuschauer schon dorthin zu kommen, wo es wahnsinnig schwer gemacht wird, überhaupt Tickets kaufen zu können, wo es, was für mich viel zu überteuerte Ticketpreise sind, dann muss ich sagen, dann wird's äußerst schwierig, weil der Sport, der lebt für mich immer von der Stimmung. Und deswegen zieht es auch die Menschen in die Fußballstadien, in die großen. Warum zieht sie dorthin? Das ist natürlich auch mit der Grund, weil dort eine einzigartige Atmosphäre herrscht. Warum wollen Menschen in in Musikkonzerte gehen, weil eine einzigartige Atmosphäre herrscht. Und ich glaube, dass der Sport eine riesengroße Chance hat in Zeiten der Digitalisierung, wo du nicht mehr weißt, was in den sozialen Medien alles real ist und was nicht real ist. Sport ist etwas Reales. Und diese realen Emotionen, die wir versuchen, übers Fernsehen auch dem Zuschauer zu vermitteln, die musst du dem Zuschauer vor Ort auch vermitteln können. Und dann schaffst du etwas Einzigartiges, das in 100 Jahren immer noch so etwas Besonderes ist, dass die Leute lieben werden.
Wo du die sozialen Medien gerade ansprichst, Selina Grotian, die deutsche Biathletin, die hat auf Instagram geschrieben, dass sie sich die Olympischen Spiele auch ganz anders vorgestellt hat. Ich zitiere das mal. Ich wusste, dass sie aufgrund der Distanz und Einschränkungen auf andere Weise etwas Besonderes sein würden, aber die Magie der Ringe, das Zusammenkommen der Athleten, der Geist, es hat mich nie wirklich erreicht. Es fühlte sich eher an wie eine lange WM mit mehr Medienaufmerksamkeit. Nicht die Erfahrung, von der ich geträumt habe, aber immer noch Teil der Reise. Ich lerne daraus und komme stärker zurück. Ich finde an dem Punkt dann besonders interessant, dass sie dieses offensichtlich nicht so vorhandene Zusammenkommen der Athleten kritisiert oder bemängelt, weil das natürlich dazu gehört, viele Athleten. Ich meine, wie oft hört man, egal ob Sommer-Olympische Spiele oder Winter-Olympische Spiele, die Leute schwärmen von diesem olympischen Dorf und man hängt aufeinander rum, man lernt sich kennen. Das ist aber ja fast gar nicht darstellbar. Oder könntest du dir vorstellen, dass man, denn da kommt ja bei den nächsten Olympischen Spielen eine ähnliche Herausforderung auf uns zu, beziehungsweise auf die Veranstalter 2030 dann in den französischen Alpen, könntest du dir vorstellen, dass man das irgendwie hinkriegt, dass die doch mehr beieinander sein können und dieses Zusammenkommen dann doch spüren?
Ich glaube, dass man sich von dem Gedanken verabschieden soll, dass fast muss, dass du sagst, okay, bei Olympischen Winterspielen wird alles an einem Ort stattfinden. Das ist nicht möglich, rein aus logistischen Gründen. Du kannst nicht an Orten, wo du Skipisten brauchst, Langlaufzentren, Skisprungschanzen, Bobbahnen, Eisstadien und so weiter. Das ist nicht möglich. Also es wird immer irgendwo weitere Wege geben, wie zum Beispiel bei Olympischen Sommerspielen. Definitiv. Aber ich sage mal so, die in Antholz, die hatten eh noch riesengroßes Glück, weil der Ort einfach absolut genial ist und für Biathlon gemacht ist letzten Endes. Also ich glaube, die Stimmung vor Ort, die war schon definitiv genial. Man muss ja dann von Seiten des IOCs dann schon auch mal schauen, okay, welche Orte eignen sich dann überhaupt noch für die Zukunft für Olympische Winterspiele? Und da machen die sich schon sehr, sehr viele Gedanken drüber. Ich habe mit dem Herrn Dübi vom IOC gesprochen im Vorfeld, auch in der Doku, die wir gemacht haben, der hat gesagt, bis zum Jahr 2050 werden noch 11 Wintersportorte weltweit überhaupt in Frage kommen, wo du verlässlich Olympische Winterspiele durchführen kannst aufgrund der klimatischen Bedingungen. Und das ist ja dann schon, ehrlich gesagt, eine Aussage, nur noch 11 Stück weltweit. Wenn du das in einem Land machen willst. Das heißt, dass das IOC sich Gedanken macht, dass man die Spiele vielleicht auf mehrere Länder sogar verteilen muss, dass sie überhaupt noch durchführbar sind. Ja? Und ich sage mal so, ich bin ja auch ein extremer Sportromantiker. Du, Alex, bist auch ein Sportromantiker, das weiß ich, weil wir uns ja auch schon ein bisschen kennen. Und ich glaube, von dieser Romantik muss man sich leider Gottes ein bisschen verabschieden, ehrlich gesagt. Aber dann, wenn du diese Dezentralisierung der Olympischen Spiele hast, wie schon vorher gesagt, dann musst du es schaffen, vor Ort eine einzigartige Atmosphäre zu schaffen, dass es für die Athleten wieder etwas Besonderes ist. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Und ja, ich sage mal so, Biathlon und Langlauf und so weiter, das kann man schon an einen Ort packen, dann sind die zumindest zusammen. Ja. Und Ski Alpin, das wird sowieso immer relativ schwer sein, dort viele andere Sportarten mit dazu zu packen. Aber dann muss das IOC, wenn sie das wollen, dass man möglichst viel an einen Ort schafft, müssen sie sich von ihrer Neutralität verabschieden. Weil dann sind eben diese Orte, dann kannst du nicht mehr sagen, okay, egal welches Land, egal wo und so weiter, und dann schauen wir mal, wer was umsetzt und was macht. Also das ist schon relativ tricky umzusetzen in Zukunft.
Kann man bei dieser Medaillenzeremonie irgendwas verbessern? Ja, das ist eine Sache, die zum Beispiel Lino Strasser auch kritisiert hat.
Ja, Alex, das ist ein Punkt, das verstehe ich bis heute nicht, wieso man, weil diese Medaillen, diese Medal Plaza,
ja,
das ist nochmal der Moment für dich als Athlet oder als Athletin. dann kommst du dahin, dann wird die Nationalhymne gespielt am Abend, es sind Zuschauer da, es ist eine ganz besondere Atmosphäre. Das hättest du in den verschiedenen Orten schon schaffen können. Das hättest du in Bormio, in Antholz, das hättest du in Predazzo, in Cortina, in Mailand, das kannst du dort schaffen. Und das hat so nicht stattgefunden, leider Gottes. Weil es ist die Siegerehrung direkt nach dem Rennen, aber das ist dann nicht mehr dieser besondere Moment, den man auch im Fernsehen dann gesehen hat, wenn die dann da oben stehen und die Nationalhymne wird gespielt und dann kommen nochmal die Emotionen hoch. Das will ich als Fernsehzuschauer ehrlich gesagt schon sehen, diese Emotionen. Ja. Das ist doch das, wofür du das Ganze dann machst letzten Endes.
Ja, ich hoffe auch, dass sie da irgendwie rangehen und sich da was Schlaues überlegen, weil da ist definitiv Luft nach oben. Also das habe ich so gefühlt am Fernsehbildschirm und das haben wir eben dann auch von Athleten gehört, die sich dann natürlich mehr wünschen würden. Ich meine, man kann ja diese Emotionen dann vor leeren Rängen abgeschieden nicht erzwingen. Das wäre natürlich wirklich nochmal was man verbessern sollte, wenn irgendwie möglich. Ich habe gerade darüber nachgedacht, ich glaube wirklich, das, was ich am meisten von diesen Olympischen Spielen in Erinnerung behalte, ist der Moment, als du, das ist jetzt vielleicht hinten raus nochmal ein bisschen traurig, aber es gehört halt auch dazu, als du den Kopfhörer weggelegt hast, weil du die Schreie von Lindsay Vonn nicht mehr ertragen hast. Das war so ein Moment, da ich weiß noch genau, wo ich da war, nämlich in Köln vor einer Sportschau und das war so ein Moment, an den werde ich mich noch Jahre erinnern, weil, ja, leider tragisch für Lindsay Vonn, aber weil da auch was passiert ist, ja, was uns halt auch zeigt, dass es Sport ist, ne, dass es nicht berechenbar ist, dass es immer in alle Richtungen gehen kann. Jetzt habe ich gerade wieder Gänsehaut, aber das ist so das, was mir hängen geblieben ist. Hätten wir uns anders gewünscht, aber trotzdem war es eben irgendwie was dann auch dazu gehört.
Ja, eben, das sind diese Emotionen, gell? Ich finde diese Gegensätze so unfassbar, ehrlich gesagt. Und dann letzten Endes auch so spannend, weil du hast mit der Lindsay eine Athletin, die hat ihr Comeback gefeiert, nur wegen diesen Olympischen Spielen. Das war ihr großes Ziel. Sie hat alles in die Waagschale geworfen, um dort dabei zu sein, um konkurrenzfähig zu sein. Dann reißt sie sich vorher das Kreuzband. Dann tritt die trotzdem an. Die ist Risiko gegangen. Die hat für mich unfassbare Courage gezeigt. Extrem mutig gewesen. Und wenn man jetzt mal die Parallele zieht zu einer Federica Brignone, die hat sich ein Dreivierteljahr vorher das Bein von der, das hat ausgeschaut, das kann man sich nicht vorstellen. Da ist die Frage gewesen, ob diese Frau überhaupt noch jemals irgendwie normal gehen kann. Und die kommt zurück, fährt zwei Weltcuprennen vorher und wird Doppel-Olympiasiegerin. Die hat auch diesen Mut gezeigt, diese Courage, die ist das Risiko gegangen. Auf der einen Seite hat sich das Risiko ausgezahlt bei der Brignone und auf der anderen Seite hast du diese Dramaturgie der Lindsay erlebt. Also wie nahe Freud und Leid beieinander liegen im Leistungssport, das ist schon Wahnsinn. Das, was ich daraus lerne, ehrlich gesagt, oder was ich für mich mitnehme, ist, und ich glaube, dass das in einer Zeit, wo wir, die keine einfache ist, wo wir, glaube ich, speziell auch in unserem Land, wo wir sehr, sehr viel mutiger sein müssen wieder in Zukunft, um Risiken einzugehen, um aus diesem, ich nenne es in Anführungszeichen, Loch wieder rauszukommen, dass wir eine Aufbruchsstimmung erzeugen. Du kannst mutig sein und du brauchst Mut und du kannst hinfallen und du kannst richtig auf die Schnauze fallen, aber du hast es zumindest probiert und kannst dir keine Vorwürfe machen, dass du es dann nicht versucht hast. Und dieses Ärmel hochkrempeln und sagen, so, ich versuche das jetzt, das muss ich sagen, das sieht man bei beiden Fällen. Auf der einen Seite ist es Wahnsinn, wahrscheinlich einer der größten Momente überhaupt von Olympia, weil die Geschichte so einzigartig ist von der Brignone. Und auf der anderen Seite eben das Krasse von der Lindsay, ey. Das ist schon heftig. Aber diesen Mut zu haben und diese Courage, das ist, glaube ich, ja, das ist schon prägend, muss ich sagen.
Schönes Schlusswort. Dann bleibt mir jetzt noch, dir eine schöne Zeit zu wünschen. Du bist noch ein bisschen da, ne? Kannst du noch ein bisschen genießen?
Bin noch ein bisschen da, ja. Es hat hier jetzt massiv geschneit. Cortina ist absolutes Winterwonderland. Und das ist ja auch schön, dass solche Bilder in die Welt rausgehen. Das ist bei uns in Europa, ich glaube, auch ein sehr wichtiges Zeichen für die Welt da draußen.
Wollte ich gerade sagen. Gab Bilder in jeglicher Richtung. Tolle, dramatische, tragische. Aber so ein Winterwonderland ist doch auch was sehr Schönes, ja, hinten raus. Zeigen wir das auch der Welt. So ist es. Mein Lieber, vielen Dank.
Danke dir, Alex.
Und während der liebe Felix noch ein bisschen das tolle Wetter von Cortina d'Ampezzo genießt, kann ich euch sagen, was es noch für Entscheidungen gegeben hat. Wichtige Entscheidungen. Nicht nur aus deutscher Sicht tolle Entscheidungen, denn wir hatten ja eigentlich große Medaillenhoffnungen im Teamsprint der nordischen Kombinierer gehabt. Nach dem Springen sah es richtig gut aus. Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek, die lagen auf Goldkurs, waren Erste nach dem Springen. Und dann hat sich ein extrem spannendes Rennen um die Medaillen entwickelt mit bitterem Ende für die Deutschen.
Oh, der Sturz! Das gibt's doch nicht! Der Sturz von Vinzenz Geiger! Jetzt muss er alles versuchen, um da an die drei da vorne anzukommen. Vorhin schon mit dem Hakler. Und das wissen die da vorne natürlich. Das wissen die! Oh, das Loch ist schon groß. Was für ein Drama!
Tatsächlich ist er zweimal gestürzt. Da hatte der Schneefall schon eingesetzt. Er hatte Sichtprobleme. Und es hat am Ende nur für Platz 5 gereicht. Für Geiger und Rydzek, die nordischen Kombinierer aus Deutschland, die bleiben damit das erste Mal seit 1998 bei Winterspielen ohne Medaille. Ja, das ist schon ganz bitter gelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Skibergsteigen-Sprint ist eine Sportart, die ihr vor diesen Olympischen Spielen gut möglich so noch nie gehört habt, aber jetzt war es soweit, denn zum ersten Mal wurden die Medaillen beim Ski-Mountaineering vergeben, auch Skibergsteigen genannt. Bei den Männern hat der Spanier Oriol Cardona-Coll gewonnen. Bei den Frauen verpasste die Deutsche Tatjana Palla ganz knapp das Podest, wurde am Ende Vierte. Gold hat die Schweizerin Marianne Faton geholt. Und diese Entscheidungen, die stehen heute an. Ab 12 Uhr mittags Ski-Freestyle-Ski-Cross bei den Frauen. Da hofft Daniela Mayer auf eine deutsche Medaille. Ab 14.15 Uhr gibt es im Biathlon den Massenstart der Männer. Vielleicht wird es ja doch noch was mit der Medaille für die Männer im Biathlon. Daumen drücken, dann auch viel Eisschnelllauf, Shorttrack. Also es gibt noch eine ganze Menge zu berichten und zu sehen bei diesen Olympischen Spielen. Schaltet natürlich wie immer ein. Für heute war es das mit dem Podcast. Wie immer, ab 5 Uhr morgens gibt es die Highlights vom Olympiatag. Und zum Schluss noch ein kleiner Podcast-Tipp für euch. Es ist ja viel los in der Welt und die Nachrichtenlage, die ist voll mit Krieg und Krisen, aber irgendwie will man ja auch auf dem Laufenden bleiben und kapieren, was da so abgeht und wieso das alles so abgeht in der Welt. 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen, ist da genau die richtige Adresse für euch. Die Hosts, die gucken jeden Morgen besonders auf die Themen, die für euch wichtig sind und das nicht alles staubtrocken, sondern immer in einer unterhaltsamen Viertelstunde. Die bekommt ihr morgens bestimmt unter. Ist gut investierte Zeit. Glaubt mir, 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen für einen guten Start in den Tag. Den Link findet ihr in unseren Shownotes. Alle Entscheidungen, Infos und Livestreams, die findet ihr auf sportschau.de und in der ARD Mediathek. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Olympiatag.
Der Sportschau-Olympia-Podcast mit Alex Schlüter.